auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Die neuesten Enthüllungen von Football Leagues haben für einen Aufschrei in der Fußballszene gesorgt und das Thema Super League wieder zum heiß diskutierten Gesprächsstoff gemacht, damit aber auch das Lager der Fußballinteressierten in zwei Lager gespalten. Der Spiegel zum Beispiel, der schrieb von Verrat, als er die Pläne der Bayern, eventuell die Bundesliga zu verlassen, um sich einer solchen Super League mit Real Madrid, Barca und Manchester United anzuschließen, skizzierte. Andere wiederum meinen, die Super League setze vielleicht sogar ein positives Zeichen, nämlich eins für ein auch in Zukunft vereinigtes Europa. Gerade in der aktuellen Zeit, wo ja vieles auseinander zu driften droht, vielleicht auch eine ganz gute Sache. Und auch unser heutiger Gast Katharina Heder sieht durchaus positive Seiten an der Super League. Katharina ist Digital Media Managerin und Strategieberaterin, kennt sich daher mit solchen Themen sehr gut aus. Hallo Katharina.
Hallo.
Du kannst tatsächlich der Super League was Gutes abgewinnen. Erklär das mal.
Das heißt, also grundsätzlich bestürzt mich natürlich nachdenklich, dass so hinter verschlossenen Türen Politik gemacht wird. Das ist ja aber im Sport nichts Neues und nichts, was jetzt einmalig ist, sondern wir sehen ja in den letzten Jahren immer wieder Enthüllungen darüber, wie Entscheidungen im Sport eben hinter verschlossenen Türen verhandelt und auch entschieden werden. Insofern ist es nicht so das Thema, an dem ich mich persönlich aufhänge. Tatsächlich ist es halt so, dass ich halt schon der Meinung bin, dass man vielleicht auch mal ein bisschen genauer hingucken muss, weil das Thema der Super League zwei Themen gezeigt hat. Also erstens gibt es einfach Vereine, die selber mittlerweile eine sehr gute Struktur besitzen und eben auch über ihre Tätigkeiten und eine frühzeitige Digitalisierung die Möglichkeiten ergriffen haben, sich selber zu vermarkten. Dazu zählt zum Beispiel der FC Bayern München. Ich sehe aber auch den Borussia Dortmund als Teil des Ganzen. Aber dahinter haben wir halt eben auch eine große Gruppe, ja, die noch nicht ganz so weit ist. Da sehe ich zum Beispiel den FC Schalke 04 mit dabei, wer es gut macht, aber eben einfach aufgrund der finanziellen Mittel noch nicht so aus dem Vollen schöpfen kann, ist zum Beispiel Borussia Mönchengladbach. Also das heißt, wir haben unterschiedliche Vereine, die eben auch eine unterschiedliche, wir sagen immer im Fachsprech, Digital Readiness haben. Also da geht es einfach um den Grad der digitalen Entwicklung. Und was man halt einfach sagen muss, ist, wenn ich selber digital entwickelter bin als andere und dementsprechend halt auch die Möglichkeiten über Digitalisierung, Internet und Ähnliches habe, das Ganze selber zu vermarkten, muss ich mich natürlich auch fragen, was eigentlich der Mehrwert, den ich von einem Verein, Verband, wie auch immer bekomme, dafür, dass der für mich vor allen Dingen die Vermarktung übernimmt. Und deswegen ist es halt so, dass ich finde, dass es im Rahmen der Digitalisierung durchaus eine Überlegung wert ist, wo denn die Vorteile liegen. Und aus meiner Sicht ist es halt so, wenn Vereine etwas selbst vermarkten, haben sie natürlich auch die Möglichkeiten, die individuellen Faninteressen viel besser abzudecken, als wenn ich eine Schnittmenge bilden muss zwischen den Fans von 18 Vereinen.
Aber ist das dann noch im Sinne der Fans, also im Sinne der Fans der Vereine, die da ausscheren aus der bisherigen Handhabung, die dann eben diese Super League mitmachen, wie Dortmund und Bayern? Wollen die Fans das? Ist das das, was das Fanherz letztlich höher schlagen lässt, wenn jetzt plötzlich Auswärtsfahrten nach London, nach Barcelona ständig anstehen und diese regionale Verankerung oder sagen wir auch mal nationale Verankerung dann einfach so nicht mehr gegeben ist? Auswärtsspiele, die man dann vielleicht noch relativ einfach oder kostengünstig zum Beispiel erreichen könnte.
Also grundsätzlich ist es ja so wie ich das Konzept verstanden habe, ist es ja gar nicht darauf ausgerichtet, dass man jetzt noch allerdings nach Manchester reisen muss, um dann ein Auswärtsspiel des FC Bayern München zu sehen, sondern tatsächlich ist es ja so, dass es eben auch nationale Spiele gibt. Insofern kann ich so das Argument nicht mittragen. Ich sehe trotzdem zwei Seiten. Das eine Argument ist halt, dass einfach auch mal drüber gesprochen werden muss, wie hoch die Belastung für die Spieler ist. Ich meine, im Handball ist sie natürlich noch mal deutlich höher, aber wenn wir uns überlegen, dass einige Spieler halt wirklich unterjährig Wochen haben, wo sie am Wochenende das Ligaspiel haben, unter der Woche ein Champions-League-Spiel und dann wieder Ligaspiel mit unterbrochen, dann eben mit Länderspieleinsätzen noch. Da müssen wir uns natürlich auch fragen, wo ist der Mehrwert, wenn eben viele Profis gesundheitlich bedingt mit Anfang 30 ihre Karriere beenden müssen. Ja, und dadurch ja dann eben auch ins Ausland wechseln. Also Bastian Schweinsteiger ist ein gutes Beispiel. Lukas Podolski, der ja auch seit einigen Jahren im Ausland spielt, ist da eben auch ein Beispiel. Die halt ja auch beide unabhängig voneinander gesagt haben, die Belastung, der sie ausgesetzt sind, ist natürlich eine andere als die in Deutschland vorherrschende. So, das ist so einmal so das Thema, was man bedenken muss. Und deswegen finde ich alleine so, aus der Hinsicht ist es natürlich auch für einen Fan, wenn man dann ein Fanliebling ist oder man einen Lieblingsspieler hat, dann möchte man den möglichst lange spielen sehen. Mhm. Und deswegen ist das schon aus meiner Sicht ein Vorteil. Das Zweite ist, das, was du gesagt hast zum Thema, möchte man dann immer irgendwo anders hinfahren? Die Frage ist ja, wie findet das statt? Habe ich halt irgendwie jedes Wochenende ein Spiel oder ist es vielleicht eher so wie jetzt mit dem Nations Cup der Nationalmannschaft, wo dann halt eben über einen Zeitraum hinweg immer wieder mal Spiele sind? Und ich glaube, wir müssen uns schon darauf einstellen, dass Sport, und das ist völlig losgelöst von Fußball, künftig anders funktionieren wird. Weil wenn wir uns zum Beispiel digitale Märkte angucken, wie zum Beispiel den Musikmarkt, dann sehen wir ja, dass im Prinzip man mit dem Produkt Musik nicht mehr allzu viel Geld verdienen kann. Und insofern muss man natürlich auch sich fragen, wie sieht digitaler Sport aus? Ist es E-Sports? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Atmosphäre einer großen Arena, in dem Fußball gespielt wird, in der Leichtathletik gezeigt wird, ist mit nichts digital zu ersetzen. Ich glaube aber schon, dass wir hier eben auch über andere Mechanismen zur Selbstvermarktung sprechen müssen. Und das ist ja der wesentliche Punkt, den die Digitalisierung der Vereine gebracht hat. Am Anfang war es nur die Kommunikation, dass man halt Facebook oder Twitter genutzt hat, und heute muss man sich eben über das Geschäftsmodell auch mal unterhalten.
Aber diese Ausweitung des Geschäftsmodells letztlich bringt natürlich dem teilnehmenden Verein, also in diesem Fall nehmen wir es einfach mal an, Bayern München und Borussia Dortmund, natürlich dann erhebliche Vorteile. Die Einnahmesituation der Vereine wird sich natürlich erheblich verbessern. Experten sprechen ja davon, dass für so eine Super League Einnahmen im etwa dreifachen Rahmen zum bisherigen dazukommen. Also da kommt richtig was für die Vereine in die Kasse. Das erhöht dann aber oder vergrößert dann natürlich auch wieder die Kluft zu den anderen Vereinen. Also von daher wird der Wettbewerb im Grunde, wie er jetzt ist, noch weiter verzerrt.
Ich sehe es ein bisschen anders. Der Punkt ist halt einfach der, die Frage ist, welcher Wettbewerb verändert sich denn tatsächlich? Ich glaube, dass gerade kleinere Vereine, die ja eben gerade im Regionalen sehr stark sind, ich glaube, wenn man immer in die zweite, dritte Liga guckt, dann sieht man auch viel eher das, woran sich diese Vereine, die gerade im unteren Tabellendrittel oft zu finden sind, eben auch messen können. Und wenn man sich dann überlegt, okay, ist es sinnvoll, sich mit einem FC Bayern München zu messen, der irgendwie schon sehr frühzeitig den chinesischen Markt erobert hat, wo man oft lokal schon nicht oder regional, sagen wir mal, nicht vollends schafft, das Sponsorenpotenzial auszuschöpfen, dann muss man einfach sagen, dass viele Vereine in dem Bereich Marketing und Kommunikation einfach einen wahnsinnig hohen Nachholbedarf haben, was das Thema Markenführung angeht. Und damit hängt halt eben einfach auch wahnsinnig viel zusammen. Ich habe ja selber sehr lange auch im Sportsponsoring gearbeitet und unterschiedliche Unternehmen zu diesem Thema beraten. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass viele Unternehmen klare Vorstellungen davon haben, wie ein Sponsoring auszusehen hat, und viele Vereine das einfach gar nicht einlösen können. Und je nach Sportart sieht man das ja auch eben sehr klar. Ne? Also ich meine, der FC Bayern München muss sich keine Gedanken darüber machen, wie es Trikots verkauft dafür oder eben auch anderes Sportzubehör der Sponsoren. Andere Vereine müssen das halt eben proaktiver anpreisen, und es findet halt nicht statt. Und insofern glaube ich halt, das ist auch so ein bisschen vielleicht der Anreiz, endlich was zu machen. Ne? Denn wir beiden Lokalpatrioten hier im Norden kennen uns ja durchaus ein bisschen aus. Und wenn man sich anguckt, so eine Marke wie St. Pauli, die ja nur über die Marke lebt im Vergleich zum Hamburger Sportverein, das sind schon Welten.
Das sind definitiv Welten, aber es sind ja dann auch trotzdem weiterhin Welten zwischen diesen Vereinen und Bayern. Jetzt nur mal auf den sportlichen Wettbewerb bezogen.
Absolut.
Wenn es denn tatsächlich dazu kommt, dass beide Wettbewerbe nebeneinander existieren, Bayern und Dortmund dann vielleicht mit zwei verschiedenen Mannschaften letztlich antreten. Durch die Einnahmen aus der Super League, diesen verdreifachten Einnahmen, wird dann aber auch ja letztlich ein Effekt für die nationalen Ligen erzielt, nämlich der, dass die beiden weiterhin vorneweg marschieren, sich vielleicht noch gegenseitig duellieren, aber ansonsten auch sportlich das Ganze zur weiterhin nicht zur Lachnummer, aber zur völlig einseitigen Geschichte verkommt. Also mehr sportlicher Wettbewerb ist
anders. Nicht.
Siehst du anders, okay.
Ja, total. Also der Punkt ist, wenn ich mir jetzt aktuell die Bundesliga-Tabelle angucke, sehe ich da keine dominanten Bayern. Irgendwer hat, glaube ich, sogar am Wochenende getwittert, es wäre das erste Mal seit Jahren, dass Bayern nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden könne. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe es noch nicht nachgerechnet. Ich fand das auf jeden Fall einen sehr interessanten Gedanken, dass man eben dort auch mal die aktuellen Tendenzen sieht. Und tatsächlich, ich sehe das auch gar nicht so negativ, wenn es zwei Mannschaften gibt. Eigentlich ist es doch das, was wir uns wünschen. Die großen Vereine haben so viel talentierte Nachwuchsspieler, die es nicht immer schaffen, irgendwie den Sprung in die nächste Mannschaft zu bekommen und insofern oder in die nächsthöhere Klasse zu bekommen. Und um eben auch junge Spieler und Profis heranzuführen, wäre das natürlich sicherlich ein spannendes Thema. Also insofern, aus meiner Sicht, eröffnen da sich einfach Chancen und Potenziale. Hm. Und man muss sich eben überlegen, ob das insgesamt sicher negativ ist. Wenn man es nur auf den finanziellen Aspekt bezieht und sagt, ja, die Kluft wird immer größer, ja, das stimmt. Aber die Probleme oder die Gründe dafür, dass die Kluft überhaupt größer werden kann, haben die unterschiedlichen Vereine sich selber in den letzten Jahren als Grundlage gegeben. Hm. So, und insofern glaube ich, die Frage ist halt weniger, wie wird das zum Problem, als dass man viel stärker darüber wieder nachdenkt, wie man das geschickt so lösen kann, dass irgendwie allen Beteiligten geholfen ist und eben nicht nur dem einen oder dem anderen Ende. Und ich meine, ich glaube halt einfach, die Interessenlage zwischen einem FC Bayern München, die sich irgendwie über globale Marktverschiebungen Gedanken machen, Borussia Mönchengladbach oder dem Hamburger Sportverein, das sind einfach andere Fragestellungen. Und insofern müssen die auch andere Lösungen finden. Und deswegen finde ich nach wie vor die Möglichkeit zu sagen, wir übernehmen einen Teil der Vermarktung selbst und können das aufgrund der Digitalisierung mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln tun, ist für mich eher so, dass der eigentliche Verlierer wahrscheinlich eher die Verbände sind. Und ich verstehen könnte, wenn der DFB sehr laut stöhnen würde oder die Fußballliga sehr laut stöhnen würde. Die haben sich aber, soweit ich das verfolgen konnte, bislang noch gar nicht gemeldet.
Haben sich relativ bedeckt gehalten in die Diskussion, das stimmt. Aber jetzt ist ja diese Super League, dieses Drohszenario ja in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten immer wieder mal aufgekommen und vor allen Dingen als Druckmittel tatsächlich eingesetzt worden, um vor allen Dingen auch der UEFA so ein bisschen zuzusetzen. Die Champions League ist ja letztlich auch nur ein Resultat daraus, dass eben diese Druckkulisse aufgebaut wurde, um für die großen Clubs mehr wirklich klare und feste Einnahmen dann garantieren zu können. Taugt das denn jetzt aus deiner Sicht auch als Hebel, um DFB, DFL und den nationalen Verbänden noch mehr Feuer unterm Hintern zu machen, dass die auch sagen, okay, wir müssen uns auch öffnen, wir müssen auch Anreize schaffen, diese Liga nicht nur für die Topclubs letztlich auszubauen und denen Anreize zu schaffen, zu bleiben, sondern insgesamt auch vielleicht ja, das gesamte Gebilde mal zu hinterfragen und nicht konservativ immer an irgendeinen alten, althergebrachten Punkt festzuhalten, sondern da auch mal Bewegung reinzubringen?
Genau, das ist ja das, was ich eingangs auch gesagt habe. Es ist halt eben so, dass vor allen Dingen die Verbände gerade so ein bisschen wegrationalisiert werden und man einfach auch fragen muss, was ist eigentlich der Mehrwert, den so ein Verband für den Einzelnen schaffen kann. Und wenn ich mir das so angucke, wo die Mehrwerte der Verbände liegen und mir darüber einen Kopf mache oder nachdenke, ist das ein Druckmittel oder nicht, dann sind zwei Dinge klar. Erstens, ein Druckmittel funktioniert immer nur so lange, solange man es dosiert einsetzt. Ich glaube, dieses Mal war es zu viel. Ich glaube, das wird auch nicht mehr funktionieren und beim nächsten Mal muss man zucken oder man muss sich wahrscheinlich ein neues Druckmittel suchen. Das zweite Thema, was man in dem Kontext in meinen Augen auch bedenken muss, ist halt, dass ja die Verbände und es kam ja, das war ja das Interessante, dass im Rahmen dieser Ermittlungen und dieser Aufdeckung rauskam, dass die Verbände sich eben auch ganz gut daran bereichern und dass die Vereine halt eben sagen, wir können es halt eben auch und wir können es vielleicht sogar besser. Und insofern wäre sogar die Frage, ob es nicht sogar für die Fans besser wäre, wenn die Vereine es selber machen, weil sie natürlich dann auch ganz andere Möglichkeiten zur Gestaltung hätten. Und die Verbände ihrerseits müssen sich überlegen, ob sie sich das dauerhaft leisten können, wenn sie wissen, dass die Großen sowieso aus den bisher bestehenden Strukturen rauswachsen, dass sie dann halt sagen, gut, mit den Kleinen verprellen wir uns das jetzt auch, indem wir irgendwie versuchen, die Großen zu halten. Also ich glaube, das ist eher so das Thema, worüber man nachdenken kann. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren spannende Entwicklung sehen.
Das denke ich auch. Aber vielleicht nochmal grundsätzlich die Frage, ist Deutschland in solchen Fragen zu konservativ aus deiner Sicht?
In welchen Fragen?
Na, in so Fragen von Neuerungen, Öffnungen für neue Ideen, Digitalisierung beispielsweise. Du hast ja gesagt, einige Vereine hängen auch hinterher.
Ja.
Entdecken wir Sachen einfach zu spät, dass sowas wichtig ist?
Naja, also wenn man sich, also das erstmal ist das sportartspezifisch. Im Fußball geht das, glaube ich, immer noch relativ zügig, aber auch da sehen wir unterschiedliche Entwicklungsstufen. Grundsätzlich haben viele Vereine halt keine professionelle Struktur. Und dementsprechend auch keine einheitliche Strategie. Das ist aber dasselbe Phänomen, was wir in der Wirtschaft auch sehen. Wir haben Unternehmen wie Siemens, die sehr gut aufgestellt sind und vorneweg laufen mit Überlegungen, wie der neue Arbeitsplatz der Zukunft aussieht. Und auf der anderen Seite haben wir den Mittelständler, der irgendwie froh ist, wenn er jedes Jahr so seinen Umsatz macht. Genauso ist es halt auch. Die einen sind halt in der Situation, dass sie überhaupt nach vorne denken können. Und so über die maßlose Pyramide gesprochen, mal über Selbstverwirklichung nachdenken können, wohingegen halt andere noch um das Überleben kämpfen und deswegen einfach solche, ich nenne das mal Hirngespinste, für die im Alltag einfach keine Relevanz haben.
Also, dann gucken wir mal, wie sich dieses Thema in den nächsten Jahren entwickelt. Und wir werden das natürlich verfolgen hier auf meinsportpodcast.de. Katharina Heder war das mit Einschätzung zur Zukunft oder auch zur Zukunft der Super League. Katharina, danke dir.
Gerne.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.